letzte Woche mit diesem Gedanken beschäftigt, dass es in der Bibel ein Ideal gibt, wie Familie, wie Gott sich Familie gedacht hat, wie Gott sich Ehe gedacht hat. Und dass wir auf der anderen Seite diese Realität erleben. Ja? Und dass es irgendwie eine Spannung dazwischen gibt. Ich habe die am letzten Mittwoch auch erlebt. Ich habe mich sehr geistlich gefühlt. Ich habe mich wie einer der besten Ehemänner Darmstadts gefühlt, weil ich morgens, nachdem ich meinen einen Sohn in den Kindergarten gebracht habe, noch meine beiden Zwillinge genommen habe und gesagt habe, Steffi, du hast jetzt Zeit, um aufzuräumen hier zu Hause. Ich kümmere mich um die Kinder. Ich habe sogar währenddessen eine Predigt gehört darüber, wie man besser als Familie leben kann. Es hat ungefähr bis so 300 Meter zwischen Darmstadt und Eberstadt gereicht, ja, dieses Gefühl. Dann war nämlich der Punkt, an dem einer meiner Söhne, also in dem mein Sohn einschlief, und das darf er nicht, weil meine Kinder dürfen nicht einfach so einschlafen, die müssen nach unserem Zeitplan einschlafen. Ja? Das heißt, ich versuche ihn rauszuholen, in dem Moment sieht das meine Tochter, und ich hoffe, es ist niemand vom Jugendamt hier, ich hatte sie nicht richtig angeschnallt, sie fällt also mehr oder weniger in dem Moment aus dem Kinderwagen raus. Ja? Ich stand also an der Straße, hunderte von Autos rasen an mir vorbei, das eine Kind heult, das andere hängt so im Wagen drin, ja. Und ich habe so gemerkt, diese Spannung zwischen Ideal und Realität, die ist immer wieder da. Ihr habt sie wahrscheinlich in der vergangenen Woche auch erlebt. Und ich merke das in diesen Momenten ganz, ganz besonders. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ihr sagt vielleicht, hey, das ist voll egoistisch, Till, dass du jetzt dieses Thema bringst, weil du hast 4 Kinder. Ja? Kein Wunder, dass du darüber sprichst. Und es ist so. Ich würde mich total freuen, wenn sich nach der Predigt 70 Leute melden würden, die mir helfen würden, meine ganzen Kinder großzuziehen, sodass ich nur noch die guten Sachen machen müsste, ja, die Spaß machen. Aber eigentlich ist mir dieses Thema so wichtig, weil ich selbst davon schon ohne Ende profitiert habe. Ich möchte euch gerne ein Bild zeigen von Markus Kalb. Markus leitet die Jugendarbeit in Wiedenest, also eine sehr große überregionale Jugendarbeit, mit der er viele, viele Jugendmitarbeiter, aber auch Tausende von Jugendlichen jedes Jahr prägt. Und in der Zeit, als ich dort in Wiedenest war, da habe ich mich erstmal für ein Jahr oder wir haben uns erstmal für ein Jahr angemeldet. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich mit meinem beruflichen Leben anfangen soll. Und ich wusste, dass Markus da fit ist, um so zu überlegen, hey, welche Ziele hast du im Leben, was möchtest du mal machen? Und ich habe ihn dann gefragt, hey, würdest du dich mit mir treffen? Und ich habe eigentlich gedacht, wir würden darüber sprechen, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind, wo er mich vielleicht sieht, in welchen Aufgaben. Und das haben wir auch gemacht. Aber irgendwann fing das an, dass er gesagt hat, hey Till, hast du Lust mitzukommen zum Mountainbiken? Hast du Lust mit zum Fußballspielen zu kommen? Wollen wir heute Abend zusammen Fußball gucken? Und ich habe so gemerkt, das ging dann irgendwann weg von diesem Fachlichen und es fing an, dass ich in sein Leben reingucken durfte. Und ich durfte reingucken, wie er über Gott denkt. Ich habe mitbekommen, wie er über Jesus denkt. Er hat mich mitgenommen zu den Einsätzen, ja, zu den Predigten, die er gemacht hat. Hat er mich mitgenommen und ich durfte dabei sein. Er hat mich in die Leitungsteams mit reingenommen, die er damals quasi von seiner Arbeit aus geleitet hat. Und ich konnte merken, wie glaubt Markus? Wie geht Markus mit schwierigen Situationen um? Kann mich an eine Szene erinnern, da waren wir zusammen in Leitungsverantwortung bei einem Camp am Gardasee. Und da bekamen wir irgendwann den Anruf, wir waren am See schon, das Kletterteam war noch in den Bergen, wir bekamen einen Anruf, dass die Lea von so einem Felsen abgestürzt ist. Die ist so 10-11 Meter auf so einem großen Stein drauf gewesen und ist da runtergefallen. Und das hat uns voll geschockt. Wir haben miteinander gebetet und haben unsere Sorge dazu Jesus gebracht. Und für mich war es total krass zu sehen, weil ich war danach noch genauso ängstlich, nervös und sorgenvoll wie vorher. Und bei Markus war das nicht so. Ich konnte wirklich sehen, ey, der konnte diese Sorge um Lea zu Jesus bringen und sagte auch, wir können nichts mehr machen. Da war das beste Team da, die haben sich mit einem Hubschrauber abgeseilt, Bäume umgesägt und die Lea dann ins Krankenhaus gebracht. Sie war dann abends auch mit einem gebrochenen Bein schon wieder im Camp. Ja? Aber für mich war natürlich das eine eine krasse Erfahrung, aber für mich war es auch krass zu sehen, wie Markus mit dieser Situation umgegangen ist. Dass er wirklich diese Sorge um Lea zu Jesus gebracht hat und sie auch dort lassen konnte. Und Gott hat Markus gebraucht, um mich ein Stück erwachsener zu machen. Ich war damals eigentlich noch ein Anfänger im Glauben. Und ich merke das immer wieder. Und ich habe das seitdem auch immer wieder, dass ich immer wieder mit Menschen Kontakt habe, dass ich bewusst Kontakt mit Menschen suche, die 2 bis 3 Lebensphasen weiter sind als ich, damit sie mir helfen, ein Stück erwachsen zu werden. Wenn du Kinder hast, vielleicht sogar ein bisschen ältere Kinder hast als ich, dann weißt du, wie wichtig Erwachsene im Leben von Kindern sind. Vielleicht hast du diesen Moment schon erlebt. Ich vermute, dass er bei mir bald kommen wird, dass ich etwas anderes sagen werde als die Lehrerin meines Sohnes. Und dann werde ich wahrscheinlich merken, du hast das wahrscheinlich schon erlebt. Ja, aber Frau Kittel hat gesagt, dass das so und so ist. Das stimmt nicht, Papa. Du hast es vielleicht schon erlebt, dass dein Kind beim Sport war oder so und du hast gesagt, Mensch, das hast du richtig toll gemacht. Und dein Kind fragt eigentlich nur, Papa, weißt du, was der Trainer gesagt hat? Das ist eigentlich viel wichtiger dann, ja? Erwachsene spielen im Leben von einem Kind eine unheimlich große Rolle und vor allen Dingen andere Erwachsene irgendwann als die eigenen Eltern. Das ist auch empirisch belegt. Es gibt Studien darüber, dass dort, wo zumindest ein Erwachsener überdurchschnittlich viel Zeit in das Leben eines Teenagers entwickelt hat, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er später in der Gemeinde ist, in der Gemeinde bleibt, viel, viel höher ist. Und viele Teenager und junge Erwachsene sagen auch, die noch eine Gemeinde besuchen, haben ausgesagt, dass dort, wo mindestens 5 Erwachsene überdurchschnittlich viel Zeit auf persönlicher und geistlicher Ebene mit diesem Teenie verbracht haben, dass die häufiger in der Gemeinde verbleiben. Und wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, egal wie alt wir sind, jedem von uns ist ein Schatz anvertraut. Jedem von uns ist ein Schatz anvertraut, den wir weitergeben können. Egal, ob du 14 bist oder 74 bist. Dir ist ein Schatz anvertraut, den du Menschen weitergeben kannst, die 1 bis 2 Lebensphasen hinter dir sind. Jeder von euch hat die gleiche Gelegenheit, die gleiche Chance, das weiterzugeben, weil du ein Unikat bist. Du bist ein Unikat mit deinen Erfahrungen, mit deinen Erfolgen, mit deinen Misserfolgen, mit den Konflikten, die du schon erlebt hast, mit dem, was du gelernt hast, von dem andere, die 1 bis 2 Lebensphasen oder 3 Lebensphasen hinter dir sind, profitieren können. Das bleibt nicht begrenzt auf einen Markus Kalb, der auf der Bibelschule Leute prägt. Das bleibt nicht begrenzt auf jemanden, der vielleicht hier vorne steht und predigt. Ich glaube, dass jeder von euch, jeder von uns das Potenzial hat, andere zu prägen. Mit dem, was Gott ihm mit auf den Weg gegeben hat. Und ich glaube, wir müssen das wieder neu erkennen. Wir denken vielleicht manchmal, wir sind nicht dafür geeignet. Aber ich möchte uns heute helfen, dass wir das erkennen können. Dass Gott uns eine Schatzkiste in unser Leben gegeben hat. Und dass wir diesen Schatz weitergeben müssen. Denn es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Es braucht dich, um ein Kind großzuziehen. Vielleicht bist du schon verheiratet. Und du sagst dir, ich kann da nichts weitergeben, weil meine Ehe, er ist alles andere als vorbildlich. Ich glaube, dass vielleicht genau das dich zu jemandem macht, der etwas weiterzugeben hat. Weil wir merken das, je älter man wird, merkt man, man lernt in der Regel viel mehr aus den eigenen Fehlern und aus den Fehlern anderer, als wenn jemand die ganze Zeit erzählt, welche Erfolge er die ganze Zeit feiert. Ich glaube, dass dich, wenn deine Ehe durchschnittlich ist oder wenn deine Ehe vielleicht sogar schwierig ist, dass dich genau das zu etwas machen kann, wodurch du andere, die 1, 2 Lebensphasen hinter dir sind und diese Probleme noch nicht erlebt haben, zu jemandem machen kann, der etwas weiterzugeben hat. Vielleicht sagst du, hey, ich bin schon das 2. Mal verheiratet. Ich kann auf gar keinen Fall etwas weitergeben. Niemand wird das hören wollen. Ich habe das verspielt, dieses Recht, anderen Leuten in der Ehe was überhaupt zu sagen. Vielleicht macht dich genau das zu jemandem, der etwas weiterzugeben hat. Weil niemand sonst wie du diesen Schmerz kennt, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Vielleicht macht dich genau das zu einem Menschen, der anderen Ehepaaren das ersparen kann, was du erlebt hast. Viele von euch haben im Beruf oder in Gemeinde oder im Ehrenamt schon Leitungserfahrungen gesammelt. Und du merkst das manchmal gar nicht, ja, weil für dich ist das so intuitiv. Es folgen Leute dir einfach. Was hindert dich daran, das weiterzugeben? Ich merke das manchmal bei Leuten, die Führungstalent haben, die das Potenzial haben, andere zu führen, wenn die manchmal in der Gemeinde das nicht ausleben können, dass sie vielleicht da sitzen und sagen, hey, warum macht ihr das nicht und beschweren sich vielleicht über dies. Aber was hindert dich daran, das weiterzugeben? Was hindert dich daran, zu den Gruppenleitern zu gehen, die du siehst und denen zu sagen, hey, wie wäre es, wenn ich dich mal zum Essen einlade und dir ein bisschen helfe, anders zu kommunizieren, anders zu leiten? Was hindert dich daran, das weiterzugeben? Ich glaube, es gibt so viele Leute bei uns, die das gesammelt haben, die das tagtäglich in ihrem beruflichen Umfeld praktizieren. Was hindert dich daran, das an die künftige Generation weiterzugeben? Jeder von uns hat schon Geld verdient. Viele haben sogar in den letzten 50 Jahren relativ viel Geld verdient. Manche von euch haben auch ganz viel Geld verloren. Und ich glaube, wenn du dich mal, nehmen wir an, du bist 40 oder 50 und fängst an, dich mit jemandem zu unterhalten, der gerade 20 ist, über Geld, dann wirst du feststellen, dass du ein Experte bist. Du wirst dann erst feststellen, wie viel du über Geld schon begriffen hast. Und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich glaube, es gab in unserer frühen Ehe kein schlimmeres Streitthema als Geld. Ja, weil das hat überall gefehlt. Wir waren ganz unterschiedlich geprägt, wie man es ausgibt oder ob man es nicht ausgibt. Welchen Schatz kannst du weitergeben? Und damit meine ich nicht diesen Geldschatz. Welchen Schatz über deine Erfahrungen, deine Erfolge und Misserfolge mit Geld kannst du weitergeben? Jeder von euch, egal ob 14 oder 74, hat schon Konflikte erlebt. Konflikte in der Familie, Konflikte in der Schule, Konflikte im Studium, bei der Arbeit, mit dem Ehepartner, mit dem Arbeitgeber. Vielleicht hast du sogar schon Gerichtsverhandlungen erlebt, wo du Teil der Konfliktpartei warst. Was ist das für ein unglaublich großer Schatz, den du weitergeben kannst? Was hast du in diesen Konflikten alles gelernt? Was ist vielleicht zu Bruch gegangen? Was kannst du Menschen weitergeben daraus? Was kannst du jungen Menschen weitergeben daraus, um aus deinen Erfahrungen zu lernen? Es gibt einige unter uns, die in den letzten Jahren, und wir haben das vorhin auch von Markus gehört, von Markus Mantei, die vielleicht mit der Bibel, mit dem Glauben aufgewachsen sind, die mit Gemeinde aufgewachsen sind und irgendwann gesagt haben, boah, ich kämpfe damit so sehr, ich kann das nicht mehr. Die vielleicht jahrelang ohne das gelebt haben und dann irgendwann wieder zurückgekommen sind. Und wisst ihr, wenn ich manchmal mit jungen Menschen spreche und mit denen über ihre Glaubenszweifel, über ihre Probleme spreche, dann ist das für die schwierig, ne? Weil ich bin natürlich irgendwie, ich glaube ja schon, seitdem ich ein Baby bin, ja, ich bin Gemeindereferent. Die glauben dann, ja, mein Vater war schon Pastor und mein Opa und mein Uropa und so. Und die sagen, ey Till, du kannst das gar nicht nachvollziehen, ja, weil du glaubst ja schon immer. Ja. Aber was meinst du, wenn du mal 3-4 Jahre ohne Jesus unterwegs gewesen bist und dann irgendwann gemerkt hast, Jesus ist mein Ein und Alles. Jesus ist der, der meine Sehnsucht stillt. Ey, du hast 100-mal mehr Einfluss auf einen Menschen, der gerade im Fragen ist, der gerade im Zweifeln ist als ich. Manche von euch haben Kinder. Und bei manchen lief die Story vielleicht total erfolgreich. Bei manchen merkst du vielleicht auch, oder vielleicht hat einer von euch die Geschichte von einem verlorenen Sohn, von einer verlorenen Tochter. Und du sagst vielleicht, weil ich das erlebt habe, von diesem verlorenen Sohn, von dieser verlorenen Tochter, kann ich über Kindererziehung nicht sprechen. Ich habe dazu nichts zu sagen. Ich glaube, dass dich genau das zu jemandem machen kann, der etwas weiterzugeben hat. Vielleicht viel mehr als jemand, bei dem das alles so lief. Gerade das, was wir manchmal versuchen so zu verbergen, die Geschichte, die wir niemals erzählen wollen, kann dich zu jemandem machen, der etwas weiterzugeben hat für die künftigen Generationen. Es gibt viele von uns, die in den letzten Jahren etwas aufgebaut haben. Eigene Firmen, eigene Karrieren, vielleicht sogar irgendwelche Organisationen. Und das Spannende ist, wenn du 40 bist, hast du es vielleicht sogar schon mal erlebt, dass deine Karriere schon mal einen großen Knick erlebt hat und dass du einen zweiten Start machen musstest. Was kannst du da alles weitergeben? Wie sehr könnten Leute von deinen Niederlagen, von deinen Erfolgen profitieren? Ich würde euch gerne ein Bild zeigen. Das sehen wir hoffentlich auf der nächsten Folie. Genau. Das ist von der vorletzten Hallo Kigo Party. Ich habe den Viktor nicht gefragt, ob ich das zeigen darf. Er ist gerade im GU, deswegen kriegt er das auch nicht mit. Aber das möchte ich euch sagen, die ihr vielleicht gerade so zwischen 14 und 20 seid. Die meisten von euch haben noch keine Kinder oder haben vielleicht auch noch keine große Führungserfahrung in der Zeit gesammelt. Aber ich mag dieses Bild unheimlich, weil ihr merkt es vielleicht in dem Alter gar nicht, aber Kinder, die so ein paar Jahre jünger sind als ihr, die hören euch in einer Art und Weise zu, wie wir Erwachsene es nie im Leben schaffen. Also wir sehen das so, ich sehe das immer in der Jungschau oder im Kigo manchmal, wenn da die älteren Kinder sind, die großen Jungs, oder ich sehe es, auch wenn Lena viel älter ist, ich sehe es trotzdem bei der Lena auch in der Jungschau. Ey, die Kinder hören ihr so anders zu, weil ihr in diesem Alter einen einzigartigen Schatz habt an Persönlichkeit und einen Einfluss habt auf Jüngere, die wir Erwachsenen mit diesem Draht und mit dieser Vorbildfunktion nie im Leben haben werden. Aber wisst ihr, es gibt einen Grund, warum wir denken, dass wir nicht geeignet sind, um etwas weiterzugeben. Und das hat damit zu tun. Wir alle haben Dinge in unserem Leben, wir haben Geschichten in unserem Leben, von denen wir denken, die disqualifizieren uns ein für alle Mal, um den jüngeren Generationen etwas weiterzugeben. Was auch immer das ist, das sind Dinge, die wir ganz sorgsam verstecken. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, es sind manchmal genau diese Geschichten, die uns zu jemandem machen, der etwas weiterzugeben hat. Es sind genau die Geschichten, die wir ganz besonders verbergen, die uns zu jemandem machen, der etwas weiterzugeben hat. Und es wird der Moment kommen, wo du jemandem gegenüber sitzt, wo du vielleicht einem Pärchen gegenüber sitzt und weißt, jetzt muss ich von diesem Schädel erzählen. Jetzt muss ich von dieser Geschichte erzählen, die ich so sehr versuche zu verbergen. Vielleicht kämpfst du mit deiner Gesundheit. Und sagst eigentlich, ey, mein Körper ist alles andere als etwas, oder meine Erfahrung mit Krankheit und Gesundheit ist alles andere als etwas, das ich gern weitergeben möchte. Aber vielleicht ist das genau das, was jemand braucht, der hören muss, hey, es gibt andere, die mit Krankheit kämpfen. Es gibt andere, die mit den Fragen, liebt Gott mich noch, wenn ich krank bin, zu tun haben. Vielleicht bist du gerade am Studieren, ja, oder hast gerade dein Abi gemacht. Und du hast einen riesen Schatz gesammelt an Erfahrungen, was man studieren kann, wie man es machen kann. Ey, ich erlebe das immer wieder, ne? Und ich kämpfe ja selber manchmal noch damit. Ne? Es gibt so viele Optionen, wo man beruflich hingehen kann. Und es kann so viel ausmachen, wenn du deine Erfahrung, deine Erfolge und Misserfolge in Studium und Schule an andere Leute weitergeben kannst. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Was viele Leute machen, nicht nur Leute, die nicht in Gemeinden sind, sondern auch viele Leute in Gemeinden, sie machen das Ding zu und sagen, ich habe doch nichts weiterzugeben. Ich habe doch nichts weiterzugeben. Oder sie sagen sich, ich habe keine Lust, was weiterzugeben. Aber wisst ihr, was das Problem damit ist? Gott hatte uns eine Schatzkiste anvertraut an einzigartigen Talenten, Erfahrungen, Begebenheiten. Und wenn wir diese Kiste nicht aufmachen, wenn wir nicht einen Weg suchen, wie wir diese Dinge weitergeben können, dann endet der Wert deines Lebens mit dir. Dann endet der Wert deines Lebens mit dir. Und ich glaube, dass der Wert eines Lebens daran gemessen wird, wie viel wir weggegeben haben. Wir sehen das an guten Beerdigungen. Ja? Wenn da Leute erzählen, wie der Mensch, der gerade gestorben ist, in andere investiert hat, was er fortgegeben hat, das sind die Leben, die uns bewegen. Wir sehen das an guten Beerdigungen, dass der Wert eines Lebens darin besteht, was man weggegeben hat. Und ich glaube, dass du einen Schatz hast, von dem es sich lohnt, ihn weiterzugeben. Und ich glaube auch, dass Jesus sagt, dass wenn du ein Jünger Jesu bist, dass du einen Schatz anvertraut bekommen hast, von dem es wichtig ist, dass du ihn einsetzt. Du hast einen Schatz aus Talenten, Misserfolgen, Erfahrungen, Stärken, Schwächen. Und es ist total wichtig, dass du ihn einsetzt. Und ich möchte gerne zwei Fragen mit euch noch angucken. Habe ich als Christ wirklich eine Verantwortung, diesen Schatz weiterzugeben? Habe ich eine Verantwortung für die kommenden Generationen? Und ich glaube ja. Ich glaube auch, dass Jesus sagen würde, ja. Ich glaube sogar, dass Jesus, und ich weiß nicht, wie es aussehen wird, und ich bin auch ganz froh darüber, dass ich nicht weiß, wie es aussehen wird, aber die Bibel berichtet sehr viel davon. Und ich glaube nicht so sehr, dass es darum gehen wird, kommen wir jetzt in die Hölle oder kommen wir in den Himmel, sondern es wird eher darum gehen, wenn du Christ bist, hey, wie hast du dein Leben gelebt? Wie bist du mit dem, was Gott dir anvertraut hat, umgegangen? Ich hoffe nicht, dass wir uns irgendwie einen Film angucken werden und dass Jesus und ich so nebeneinander sitzen und das so anschauen, ne, und ich sage, hey, spulen wir lieber schnell vor. Ja. Wenn ich den Film von meinen Kollegen mit Jesus angucken würde, das wäre mir schon ein bisschen lieber, ne? Da würde ich vielleicht sagen, hey, hast du das gesehen, Jesus, und das, was die da gemacht haben? Ja? Aber ich glaube nicht, dass es ein Film ist. Aber Jesus hat mal so eine Geschichte erzählt von Schätzen oder von Talenten, die jemandem anvertraut worden sind. Und wir sehen es in Matthäus 25, ab Vers 14. Da sagt Jesus, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Und wir merken, es ist keine echte Geschichte. Jesus hat das erfunden, um einen Punkt rüberzubringen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente. Das war damals total viel Geld. Ja? Einem anderen 2, immer noch viel Geld. Und einem anderen 1. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Und dann reiste er ab. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass wir uns oft mit dem identifizieren, der ein Talent bekommen hat. Wir denken oft so, oh Mann, wir haben ja eigentlich gar nichts. Hey, es ist so durchschnittlich, mein Leben. Und das Einzige, was es vielleicht da gibt, was irgendwie interessant ist, ist das hier. Und von dem will ich am liebsten gar nichts sagen. Ich bin so durchschnittlich. Und die meisten von euch kennen die Geschichte. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Der hat Folgendes getan. Der hat gesagt, ich mache die Schatzkiste zu und hat sie verbuddelt. Und dann kommt der Herr nach langer Zeit zurück und ihr kennt das. Er fragt sie dann, hey, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Oder mit den Talenten gemacht, die ich euch gegeben habe? Und der Erste sagt, ja, hier, ich habe 5 weitere gewonnen. Und dann sagt der Herr, hey, echt super, du solltest mehr Verantwortung kriegen. Beim Zweiten ist es ähnlich. Und der Dritte sagt, ja, ich habe es vergraben, weil ich weiß, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest da, wo du nicht gesät hast. Und dann sagt der Herr, weißt du was? Du bist faul. Du hast das nicht gut gemacht. Und wie gesagt, ich hatte schon gesagt, ich glaube nicht, dass es eine Geschichte ist, wo es um Himmel und Hölle geht. Aber ich glaube, es ist eine Geschichte, wo Jesus deutlich machen will. Wir haben einen Schatz anvertraut bekommen. Und wir haben die Verantwortung, diesen Schatz weiterzugeben. Habe ich als Christ eine Verantwortung, diesen Schatz weiterzugeben? Ich glaube, Jesus würde sagen, ja. Und die zweite Frage, die manchmal kommt, und die kenne ich selber, dass wir uns so sagen, also die jungen Leute können ja kommen, aber die kommen ja nicht. Ich hätte ja im Prinzip Zeit. Oder ich habe doch auch da mal welche eingeladen zu einer kleinen Gruppe, zu so einem Hauskreis, wo ich die irgendwie begleiten wollte. Aber die kommen ja nicht. Sind sie ja selber schuld. 2 Gedanken. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wie das für dich war, als du so in der 2., 3. Klasse warst. Also ich weiß es noch, ich war auf einer Schule, da gab es quasi die Grundschule und die Hauptschule so mit dran. Und ich weiß noch, wie alt die 9. Klässler waren. Ey, das waren Erwachsene, ja? Die waren riesig. Ich glaube, die hatten schon Kinder damals alle. Ja? Die hatten tiefe Stimmen, die haben enge Jeans getragen und so, schwarze Klamotten, hatten die Haare gestylt und so. Wenn ich jetzt 9. Klässler sehe, denke ich, nichts gegen 9. Klässler. Ja? Aber es ist so, wenn man jung ist oder überhaupt, wenn man jünger ist, dann überschätzt man diesen Altersabstand immer ohne Ende. Und wenn man älter ist, denkt man so, ey, ob du jetzt 9 bist oder 19, das ist eigentlich total egal, ja? Du hast immer noch keine Ahnung vom Leben, ja? Denke ich nicht, aber wenn man 70 ist, nein, Spaß. Aber ich glaube, dass die Bibel lehrt, dass der Altersabstand oder der Generationenkonflikt immer von den Älteren zu den Jüngeren her überwunden wird. Wir sehen das schon in Genesis 13. Da geht es um Abraham, der ist stinkreich, der ist der Ältere, der ist der Pater Familias, der Patron der Familie. Und irgendwann merkt man so, er hat seinen Neffen Lot bei sich und die Hirten streiten sich die ganze Zeit darum, wo jetzt geweidet wird. Ja? Und Abraham hätte jedes Recht gehabt zu sagen, Lot, verschwinde von hier, das ist mein Gebiet. Und es wäre überhaupt nicht schlimm gewesen. Ich denke, Lot wäre eben noch nicht mal böse gewesen. Ja? Das war in der Kultur völlig akzeptiert. Aber wie löst Abraham diese Situation? Er sagt zu Lot, wenn du dahin gehst, gehe ich dahin. Und wenn du dorthin ziehen willst, dann gehe ich auf die andere Seite. Abraham löst den Konflikt, indem er auf sein eigenes Recht verzichtet. Und ich glaube, dass das ein Prinzip darstellt. Wir sehen das bei Paulus ganz genauso. Wir würden heute von Paulus nichts wissen, wenn es nicht einen Barnabas gegeben hätte. Weil Paulus hatte ein großes Problem damals in der ersten Christenheit. Er hatte auch so einen Schädel in seiner Schatzkiste versteckt. Das Problem war nur, jeder wusste davon. Und er wurde im Endeffekt, kurz nachdem er sich bekehrt hat, da hat er zwar auch schon angefangen zu predigen, aber er wurde ziemlich schnell aufs Abstellgleis gesetzt. Und wir lesen das zweimal in der Apostelgeschichte, dass Barnabas auf Paulus zugegangen ist, dass er zu ihm gereist ist, um ihn zu rehabilitieren, um ihn mitzunehmen und um ihn für den Dienst vorzubereiten, wo er reingehört hat. Der Generationenkonflikt wird immer von den Älteren zu den Jüngeren hin überwunden. Und ich kenne das ja selber, es ist nicht einfach, diese Gespräche zu haben, auf Jugendliche zuzugehen. Ich lese euch jetzt eine Geschichte vor, weil ich nicht aus dem Nähkästchen plaudern möchte, aber seid euch sicher, ich glaube, jeder, der Jugendarbeit macht, egal ob er Vollzeitler ist oder nicht, hat so ein Gespräch schon mal erlebt. Ja? Hier berichtet eine Jugendmitarbeiterin. Ich habe Marvin in meiner ersten Woche als vollzeitliche Jugendmitarbeiterin angerufen. Er war in der 7. Klasse. Ich habe ihn kurz bei der Veranstaltung getroffen, bei der ich vorgestellt wurde. Mein Ziel für die erste Woche war es, jedem Jugendlichen anzurufen oder einen kleinen Brief zu schreiben. Mein Gespräch mit Marvin verlief etwa so. Ich: Hi Marvin, hier ist Helen. Marvin mit monotoner Stimme: Wer? Ich: Helen, die neue Jugendleiterin. Stille. Meine Unsicherheit nimmt zu. Ich wollte nur mal eben Hallo sagen. Mehr Stille, mehr Unsicherheit. Also, was machst du so? Nichts. Ich: Wow, super, was machst du denn am Wochenende? Nichts. Wow, cool, was geht so in der Schule? Nichts. Oh, wow, super, hört sich gut an. Also, ich denke, ich lasse dich dann mal gehen. War schön, mit dir zu reden. Ich hoffe, wir sehen uns in der Jugendstunde. Ich habe aufgelegt und war sicher, dass Marvin mir gedanklich Trottel auf die Stirn geschrieben hatte. Mann, oh Mann, dieses Beziehungenbauen ist wirklich hart, dachte ich. Und dafür habe ich eine Ausbildung gemacht. Am nächsten Sonntag, und ich sage jetzt, diesen zweiten Teil habe ich nicht so oft erlebt, aber ich lese ihn trotzdem vor. Am nächsten Sonntag lief mir Marvins Mutter im Foyer über den Weg. Ich hoffte, sie würde mich nicht entdecken. Als sie meinen Namen rief, dachte ich nur, jetzt geht's los. Helen, sagte sie, danke, dass du Marvin angerufen hast. Worüber habt ihr so geredet? Ich war kurz davor zu sagen, nichts. Aber bevor ich antworten konnte, lächelte sie mich dankbar an. Marvin hat den Hörer aufgelegt und gesagt, Mama, das war Helen, die neue Jugendmitarbeiterin. Wir haben uns unterhalten. Sie hat mich verstanden, wie ich mich fühle, meine Probleme, Punkt, Punkt, Punkt. Egal wie alt du bist, du hast einen einzigartigen Schatz, den du der künftigeren Generation weitergeben kannst. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Es braucht dich, um ein Kind, einen Jugendlichen, einen Studenten, einen jungen Erwachsenen, einen Erwachsenen großzuziehen. Vielleicht könnt ihr noch einmal kurz das Bild von Viktor zeigen. Wenn du so zwischen 12 und 20 bist, dann habe ich ja schon gesagt, du hast einen unglaublichen Einfluss auf die Kinder. Ja? Die werden dir zuhören und folgen in einem Maße, wie wir Erwachsene es niemals schaffen würden. Ich habe das am vergangenen Samstag gesehen, als der Marc eine Gruppe geleitet hat beim Hallo-Kigo-Tag. Ja? Wurde voll ins kalte Wasser geschmissen. Und ich würde sagen, er hat sogar eine recht herausfordernde Gruppe bekommen. Ey, und er hat das gemacht, er hat das gemeistert, die Jungs sind ihm hinterhergerannt. Ich war so begeistert davon. Ja? Ich sehe das immer wieder, wenn zum Beispiel der Viktor noch manchmal im Kigo vorbeischaut, wie die Jungs ihn einfach anhimmeln. Ich sehe das beim Daniel Weinmann, wie der Steven Njike ihm hinterherrennt. Ja? Der fragt als erstes, ist der Daniel da? Und dann geht's los. Ja? Und das ist so cool. Ich glaube, das ist für, schade, dass die Geuler gerade nicht da sind, aber es gibt für Leute zwischen 12 und 20 so viele Möglichkeiten, genau das auszunutzen. Beim Winterspielplatz kann man mitarbeiten, bei der Hallo-Kigo-Party, im Kigo kann man mitarbeiten, in der Jungschar, bei den Lego-Tagen. Es gibt so viele Orte, wo man das nutzen kann, diese Gabe, dieses Geschenk der Persönlichkeit und dass man in dem Alter so gut Kinder ansprechen kann. Du denkst vielleicht, ey, die brauchen irgendwen, die sind jetzt mal wieder Fragen, aber ich glaube, sie brauchen genau dich. Wenn du Student bist, dann hast du selber mal diesen Kampf durchgemacht, bei all den Optionen, was man studieren kann, hast du den Kampf durchgemacht, dich für irgendwas zu entscheiden, vielleicht sogar das erste Studium irgendwann zu schmeißen und das zu erleben, boah, was fange ich eigentlich mit meinem Leben an und aufs nächste zuzugehen und vielleicht da zu erleben, hey, das passt viel, viel besser zu mir. Und auch zu merken, mein Leben bricht nicht zusammen, wenn ich ein Studium abgebrochen habe. Wie wäre das, wenn du dir einen Jugendlichen schnappst, den zum Kaffee einlädst oder auf eine Pizza und dem mal ein bisschen erzählst, wie das bei dir gewesen ist. In dieser Phase vorm Abi, mit all den Fragen, die da kamen. Wie wäre das, wenn du dem vielleicht erzählen würdest, wie deine Beziehung im Jugendalter zerbrochen ist und was du daraus gelernt hast? Wie wäre das, wenn du dem erzählst, dass du auch mal eine Zeit gehabt hast, wo du ohne Jesus unterwegs gewesen bist? Und wie wäre das, wenn du dann erlebst, dass du auf einmal viel direkter in das Leben von diesem Jugendlichen oder von diesem Teenager sprechen kannst, als es irgendein Jugendreferent jemals tun kann? Weil du viel, viel glaubwürdiger bist, als irgendjemand, der hier vorne steht. Ich habe nichts gegen 40-Jährige oder ab 40-Jährige. Aber ich glaube, dass man, wenn man so in dieser Lebensphase unterwegs ist, in so einer ganz einzigartigen Situation ist. Man hat so seinen Beruf gefunden, man hat vielleicht sogar schon das erste Scheitern erlebt, aber man ist da irgendwie drin. Die Kinder sind, wenn man nicht so spät Kinder bekommt wie der Matze Wenderlein, dann sind die schon aus dem Gröbsten raus. Ja? Man hat einen Partner gefunden, man hat auch schon die ersten Krisen miteinander gemeistert. Und ich glaube, in dieser Phase ist es total wichtig, dass man den Absprung schafft, dass man sagt, ich möchte ganz bewusst einen Teil meiner Zeit nehmen, um das an die künftige Generation weiterzugeben. Ich habe das noch so mal gedacht, wir haben so viele Architekten und Bauingenieure bei uns oder überhaupt Ingenieure. Und ich finde es so spannend, jedes Jahr strömen so viele neue Studenten hierher. Wie wäre das, wenn du dir einen von denen nehmen würdest und sagst, ich gehe 2-3 Mal im Jahr mit dir essen und wir sprechen ein bisschen drüber, wie das so ist. Wie man als Christ lebt, wenn man so einen stressigen Beruf hat. Wie man als Christ lebt, wenn man vor solchen Entscheidungen steht, wo man vielleicht eigentlich lügen muss, um den Geschäftserfolg zu bekommen. Wie man mit den Konflikten umgeht. Wie man in all dem Stress überleben kann, auch in Partnerschaft. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute total dankbar da sitzen würden. Auch wenn vielleicht das Anfangsgespräch so ein bisschen läuft, wie hier in diesem Buch. Lasst euch davon nicht entmutigen. Und alle, die ein ganzes Stück älter sind als 40, ihr habt eine Truhe, die so voll ist mit Erfahrung. Ihr habt eure Kinder schon großgezogen. Ihr habt schon so viele Konflikte erlebt. Ihr habt vielleicht mit Herausforderungen in eurer Gesundheit gelebt. Wie groß ist dieser Schatz, den ihr weitergeben könnt? Wie riesig ist das, was ihr an Erfahrungen weitergeben könnt, die ihr gemacht habt? Und ich lade euch ein. Es gibt eine Sache, die ich total traurig finde. Man kann das sogar bei Amazon bestellen. Und das ist ein Aufkleber, den man hinten auf sein Wohnmobil draufkleben kann. Wir verprassen das Erbe unserer Kinder. Und es ist ja auf der einen Seite ganz lustig, aber ich finde es total traurig. Wenn Menschen, die so einen Riesenschatz haben, die so einen Riesenschatz angesammelt haben, wenn es deren größtes Ziel ist zu sagen, wir fahren mit unserem Wohnmobil die ganze Zeit durch die Gegend. Ich lade euch echt ein, diesen großen Schatz weiterzugeben. Ihr habt so viel gesammelt in diesen Jahren. Wir brauchen das. Ich brauche das. Ich brauche das, dass ihr mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, Till, ich habe gemerkt, du verzettelst dich in dem und dem Bereich. Wollen wir einfach mal reden? Ich habe das selber schon in meinem Leben erlebt. Ich möchte einfach was weitergeben. Und du entscheidest, ob du das annimmst oder nicht. Und das Letzte, was ich uns Eltern sagen möchte, ich habe das bei weitem nicht unter den Füßen und Eltern sein schon gar nicht. Aber es wird so der Moment kommen, wenn ihr ältere Kinder habt, habt ihr das schon erlebt, an dem die Kinder irgendwann sagen, Papa, ich kann mit dir darüber nicht mehr reden. Du verstehst das nicht. Und dann ist so die Frage, welche Erwachsenen sind dann in ihrem Leben? Wer prägt die dann? Ich glaube, dass wir als Eltern einen Teil dazu beitragen können, dass sie in den Jahren, wo sie uns noch zuhören, mit den richtigen Erwachsenen eine Beziehung angefangen haben. Und dass sie sich bei diesen Erwachsenen Rat holen. Und ich weiß, ich mache mich viel lustig über die Familien, über die nicht perfekten Familien, mit denen ich schon im Urlaub war. Aber Matze, Benny, Jenny und Ruth, ich weiß, dass wenn meine Kinder irgendwann mich nicht mehr fragen und sie euch fragen werden, dass sie im Sinne von Jesus geprägt werden. Und ich möchte uns einfach Mut machen, dass wir absichtsvolle Beziehungen für unsere Kinder bauen. Wisst ihr, wir haben Angst wegen der Dinge, die niemand wissen darf. Wir denken, dass wir deshalb vielleicht disqualifiziert sind, diesen Schatz weiterzugeben. Dass wir unser Recht verwirkt haben, irgendetwas daraus zu sagen. Aber ich glaube, dass uns diese Schädel in ganz besonderer Weise zu jemandem machen, der etwas weiterzugeben hat. Und weißt du, was es mit Jesus und diesen Schädeln auf sich hat? Jesus kennt jeden einzigen von denen. All die, von denen wir so intensiv versuchen, sie zu verbergen. Und er ist auch nicht überrascht oder schockiert, wenn er sie entdeckt. Jesus hat sich entschieden, in dein Leben zu investieren, trotz all der dunklen Flecken, die da sind. Paulus beschreibt das so wunderbar im Römerbrief und damit möchte ich schließen. Er sagt dann Römer 5, nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen gibt. Und ich würde sagen, in Klammern, sein Leben gibt für jemanden, der ein perfektes Leben vorzuweisen hat, der keine Schädel in seiner Kiste hat. Eher noch würde man vielleicht sein Leben für einen ganz besonderen Menschen opfern. Aber Gott hingegen beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Christus hat sich in dein Leben investiert, obwohl er von all diesen Dingen weiß. Er vergibt dir, er richtet dich wieder auf, damit du diesen einzigartigen Schatz weitergeben kannst, den du in deinem Leben schon gesammelt hast. Denn dein Leben wird immer daran gemessen, wie viel man weggegeben hat und nicht daran, wie viel man versteckt hat. Denn es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Es braucht dich, um ein Kind großzuziehen. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten, wir bleiben sitzen dazu.